Willkommen zu Walters heutigem Podcast. Der Hof, die Rollgasse und eine Kleinstadt in besseren Zeiten. Eine Kindheit voller Spiel, Abenteuer und kleiner Wunder. In dieser Episode nimmt Walter uns mit in die belebte Welt rund um sein Elternhaus in Bärfelden. Vom gemeinsamen Hofleben über wilde Winterrutschpartien in der Rollgasse bis zum Milchholen beim Gärtner Berger. Und wie immer stellt K.E. Willi im Anschluss ein paar neugierige Fragen. Viel Spaß!
Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch etwas von Bärfelden erzählen, dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Da ist zum einen der Hof, der den Raum zwischen unserem Vorderhaus, in dem damals Opas Gaststätte und der Friseurladen und in späterer Zeit nur der Friseurladen meiner Eltern war, dann dem Haus vom Brunnenbäcker Irisch, dem Stall vom Brunnenbäcker, Hinne Drowe, also unserem Hinterhaus, der Werkstatt vom Schreiner Holzschuh und dessen Wohnhaus einnahm. Da spielte sich der größte Teil meiner Kindheit ab. Mit von der Partie war natürlich meine Schwester Ursula, Monika, die Tochter von Brunnenbäcker, die genauso alt ist wie ich, und einige Nachbarkinder aus der Brunnen- und der Rollgasse. Später kamen noch die Brüder von Monika, Helmut und Gerhard und unser Bruder Ralf dazu. Aber meine frühe Kindheit, so bis zu meinem 8. Lebensjahr, fand ohne die drei Spätankömmlinge statt. Es war fast eine Bilderbuchkindheit.
Walter, wenn du heute an diesen Hof denkst, was fällt dir als erstes ein, das dir als Kind das Gefühl gab, hier bin ich zu Hause?
Als erstes fällt mir ein, dass es eine total vertraute Umgebung mit Menschen war, die sich um mich kümmerten, anderen Kindern, die mit mir spielten, einfach eine kleine separate Welt voller Spaß und Abenteuer.
Bärfelden, die Stadt am Berge.
Bärfelden wird auch die Stadt am Berge genannt. Das zeigt schon, dass im Ort fast keine ebene Fläche zu finden ist. Es gab einen ebenen Platz vor der Kirche, dann gab es den Kreberger Weg, den Eberbacher Weg und vor allem die Striet. Eine große, relativ neue Straße, an der die Grundschule lag und an der der berühmte Bärfeldener Pferdemarkt ausgetragen wurde. Aber das waren so ziemlich die einzigen ebenen Stellen, die wir zum Beispiel zum Rollschuhfahren oder Fahrradfahren nutzen konnten. Die Rollschuhe hatten damals ja noch Metallräder und wurden mit Riemen unter die normalen Schuhe geschnallt. Nach kurzer Zeit des Fahrens mit diesen Rollschuhen hatten wir dann immer total kribbelnde Füße. Also im besagten Hof zwischen den Häusern bauten wir uns oft Hütten oder Unterständen aus Decken, Stangen, Kisten, was wir so fanden. Spielten Ich bin ein Kaufmann aus Paris oder Ich sehe etwas, was du nicht siehst, Ene mene mu und raus bist du, das Erraten von Werbespots durch Summen der Melodie, wir machten Gummitwist, spielten im Sand, spielten Verstecken oder ich gab Kasperltheater-Vorführungen vor der Garage im Hinterhaus, war eine Schaukel oder alternativ Ringe zum daran Turnen aufgehängt. Tante Sophie schenkte mir mal das Buch der 1000 Spiele und wir suchten uns immer eines aus, das wir dann ausprobierten. Wir waren so oft als irgend möglich draußen. Bei schlechtem Wetter waren wir dann bei uns oder bei Irichs und spielten mit Puppen, nähten und strickten. Und wenn wir nicht im Hof waren, waren wir mit Oma oder Sophie im Garten, in den Heidelbeeren, den Pilzen oder einfach nur spazieren. Es kam auch vor, dass wir mal die Hühner vom Brunnenbäcker besuchten, die hatten ihren Stall im Kreberger Weg. Und einmal nahmen wir die Kronkorken aus unserer und Irischs Wirtschaft mit, um im Hühnerstall damit den Boden zu pflastern. Die armen Hühner.
Das Buch der 1000 Spiele klingt nach einer Schatztruhe. Gibt es ein Spiel, das ihr besonders oft gespielt habt und das du heute noch im Kopf hast?
Ja, eins habe ich noch im Kopf. Das haben wir nicht besonders oft gespielt, aber es ist mir sehr, sehr, sehr in Erinnerung geblieben. Es fand ich ein etwas gemeines Spiel. Es hieß U-Boot fahren. Das, ich nenne es mal Opfer, bekam eine Regenjacke so über den Kopf gezogen, dass sein Ärmel wie der Turm des U-Boots nach oben stand. Dann durfte der unfreiwillige Kapitän Befehle geben. Sobald er den Befehl Tauchen benannte, dann haben wir Wasser von oben in den Ärmel geschüttet. Was für ein Vergnügen, zumindest für uns. Der Kapitän war dann nicht so begeistert. Aber das war eben auch der Grund, dass wir dieses Spiel nicht allzu oft spielten. Zum einen musste es gutes Wetter geben und zum anderen konnte man nur neue Mitspieler als Kapitän gewinnen.
Die Rollgasse und ein Abenteuer im Winter.
Vor dem Geschäftshaus der Eltern kam von links die Rollgasse vom Berg herunter und bog vor der Brunnenstube, so wurde der Teil hinter dem Brunnen genannt, auf dem der Springbrunnen gebaut war, und so hieß ja auch Opas Wirtschaft, die wiederum ursprünglich oberhalb der richtigen Brunnenstube lag, nach links zum Gärtner Berge ab. Ich will euch jetzt eine lustige Anekdote zur Rollgasse erzählen. Die Rollgasse war eine sehr steile, schmale Straße mit Kopfsteinpflaster. Damals gab es noch sehr wenige Autos im Ort und auf der Rollgasse stand so gut wie keines. Im Winter wurde auch nie der Schnee in der Rollgasse geschoben und so war die Rollgasse eine perfekte Rodelbahn. Wir konnten mit unseren Schlitten wunderbar hinuntersausen und mussten nur immer kurz bevor sie in die Brunnengasse mündete, auf der auch das damals schon etwas mehr Verkehr war, zusehen, dass wir nach links Richtung Gärtnerberge abbogen und dass wir zwischen der Gärtnerei und dem Zwölfröhrenbrunnen zum Stehen kamen. Meistens hat es auch geklappt. Einige Jahre später, ich war in der Friseurlehre und machte gerade ein Praktikum im Laden der Eltern, gab es an einem Samstag einen plötzlichen Kälteeinbruch mit Eisregen. Innerhalb weniger Minuten bedeckte eine dicke Eisschicht den ganzen Ort und es ging absolut nichts mehr. Einige Autos versuchten zwar noch, die ebenfalls steile Brunnengasse hinaufzufahren, aber ohne Erfolg. Sie rutschten langsam wieder zurück und sammelten sich in Höhe des Brunnens. Also musste ich unbedingt raus, um nach dem Rechten zu sehen. Und was ich sah, war ein Schauspiel für die Götter. Auch die Rollgasse hatte sich in eine Eisrodelbahn verwandelt. Ziemlich oben, am Anfang der Rollgasse, versuchte Brunhilde, die von allen nur das Luisel genannt wurde, irgendwie auf die andere Straßenseite zu kommen. Schwieriges Unterfangen. Sie unternahm sehr akrobatische Versuche, irgendwie vom Fleck zu kommen, ohne direkt die steile Gasse hinunterzurutschen. Ohne Erfolg. Dann hatte sie offenbar die zündende Idee. Sie zog die Schuhe aus und versuchte die Rollgassenüberquerung nur mit Socken. Zunächst schien das eine nicht so schlechte Idee zu sein, doch schon nach wenigen unsicheren Schritten kam Luisel ins Straucheln, bekam beim Fallen eine am Straßenrand stehende Mülltonne zu fassen und sauste dann laut schreiend mit der Mülltonne im Arm geradewegs die Rollgasse hinunter. Und dann kam sie kurz vor der Einmündung in die Brunnengasse samt der, oh Wunder, nicht umgekippten Mülltonne zum Halten, sozusagen mir zu Füßen. Ein grandioses Winterschauspiel. Ja, es war immer was los bei uns.
Diese Szene mit Luisel und der Mülltonne klingt wie aus einem Film. Hast du damals gelacht oder warst du eher besorgt, dass Luisel sich verletzt?
Fasziniert von dem Schauspiel verschwendete ich keinen Gedanken an Verletzungsgefahren, denn Schadenfreude ist ja bekanntlich die reinste Freude. Außerdem stand ich auf sicherem Terrain. Natürlich habe ich laut gelacht, als Luisels fröhliche Talfahrt losging. Luisel lachte anfangs nicht, gab keinen Ton von sich, um dann umso lauter zu schreien, als die Rutschpartie losging. Heil am Stück und unverletzt unten angekommen, erholte sich Luisel schnell von dem Schreck und der unfreiwilligen Rutschpartie und begann ebenfalls herzhaft zu lachen. Ob der Komik der Situation und aus Erleichterung, dass nichts weiter passiert war.
Gärtner Berge, Milchzapfanlage und Schichtkäse.
Die Gärtnerei Berger war ein Milch-, Blumen- und Gemüseladen direkt am Zwölfröhrenbrunnen gelegen. Er wurde immer nur der Gärtner genannt und jeder im Ort wusste, wer gemeint war. Dort holte ich oft für Mama Milch in einer wahlweise Zink- oder Plastikkanne. Beim Gärtner gab es eine Milchzapfanlage. Die fand ich immer großartig. Das war eine Theke, die unten eine große Kanne Milch aus der Molkerei gestellt wurde. Oben war eine Art Zapfhahn, ähnlich wie bei einer Bierzapfanlage, und ein großer Metallhebel. Frau Berger bewegte diesen Hebel nach unten und wieder hoch, bis die Kanne voller frischer schäumender Milch war. Es roch in diesem Teil des Ladens immer wunderbar nach Milch und Quark und irgendwie war es immer kühl in dem Raum, obwohl es damals bestimmt keine Airconditioning gab. Der Quark war viel fester als heutzutage. Ich glaube, er wurde damals Schichtkäse genannt, lag auf großen Blechen in der Kühlung und wurde zum Verkauf portionsweise geschnitten, herausgehoben und in Pergamentpapier gewickelt. Auf dem Heimweg schleuderte ich gern die Milchkanne im Kreis und freute mich riesig, dass dabei kein Tropfen Milch verschüttet ging, wurde aber immer von Mama geschimpft, dass ich das mache.
Der Geruch von Milch und Quark, riechst du ihn heute noch manchmal in Erinnerungen? Und hast du je versucht, den Schichtkäse nachzumachen?
Dieser Molkereigeruch ist mir wirklich noch sehr präsent. In der, ich nenne es mal, Milchabteilung war es sehr speziell und es war durch die Kühlung immer sehr frisch in dem Raum. Man bekam sofort Lust auf einen Schluck frischer, kalter Milch. Nicht wie damals, als ich mit Tante Sophie diese kuhwarme Brühe bekam. Und nein, ich kam nie in die Verlegenheit zu versuchen, Schichtkäse selbst herzustellen. Einmal ist es mir eher unfreiwillig gelungen, bei der Herstellung von Kefir, den ich regelmäßig selbst zu Hause zubereite, eine Art Frischkäse zu erzeugen. Es schmeckte etwas streng, deshalb beließ ich es bei der einmaligen Kreation.
Die Brunnenstube und Opas Weisheiten.
Der Brunnen samt dem darüber gelegenen Springbrunnen war bei uns Kindern sehr beliebt. Im Sommer planschten wir im Becken des Springbrunnens vor unserem Haus, um uns abzukühlen. Und wir ließen selbstgefaltete Papierschiffchen in der Ablaufrinne des Zwölfröhrenbrunnens oder auch kleine Modellboote im Becken des Springbrunnens oberhalb des historischen Zwölfröhrenbrunnens schwimmen. Auf die Frage, ob das Wasser im Brunnen Heilwasser sei, antwortete Opa gern den Besuchern des Ortes mit den Worten: Wenn ihr lange von dem Wasser trinkt, dann werdet ihr auch alt. Als Kind fand ich das irgendwie dubios, heute weiß ich natürlich, was er meinte. Grins. Wo ich schon bei Opa bin, einmal war ich bei ihm in der Friseurstube und hörte ihn einem Kunden sagen, dieses Jahr kommt die Sophie im Bikini. Das konnte ich mir absolut nicht vorstellen. Tante Sophie im Bikini, das ging überhaupt nicht. Heute weiß ich natürlich, dass zu der Zeit die Eisheiligen waren und Opa nicht Tante Sophie, sondern die letzte der Eisheiligen, die Heilige, die kalte Sophie meinte. Und dass diese im Bikini käme, weil es ungewöhnlich warm war. Ja, das gab es auch schon Ende der 50er Jahre. Aber das Bild von Großtante Sophie im Bikini wollte nicht passen und hat es für alle Zeit in meiner Erinnerung eingenistet.
Opas Spruch mit der kalten Sophie zeigt, wie sehr Kinder Worte wörtlich nehmen. Gibt es noch andere Sprüche oder Redewendungen aus deiner Kindheit, die dich damals verwirrt haben?
Ja, Opa hatte einige solcher Sprüche. Da gab es eine Aussage, dass vor Anbruch der Dämmerung nicht mit der Nacht zu rechnen sei. Oder dass er lieber eine Glatze habe als gar keine Haare. Oder Omas Spruch, dass wir zu arm seien, um billig zu kaufen, dem ich noch heute aus vollem Herzen zustimmen kann.
Die Brunnengasse. Läden, die Geschichten in meiner Erinnerung schrieben.
So, und hier noch eine kurze und garantiert unvollständige Beschreibung des Ortes, was Läden und sowas anging. Ganz oben, sozusagen am Anfang der Rollgasse, steht die evangelische Kirche. Das alles bestimmende Bauwerk von Bärfelden. aus allen Richtungen kommt, ist die Kirche schon von weitem zu sehen. Bei Hochzeiten gingen wir gerne hoch zur Kirche und warteten ungeduldig darauf, dass das Brautpaar herauskam. Vorne an der Kirche gab es eine große, hohe Sandsteintreppe, die inzwischen nach der Instandhaltung und Modernisierung des Bauwerks nicht mehr vorhanden ist, auf der dann das Brautpaar stehen blieb und Kleingeld hinunter auf den Platz warf, wo wir Kinder es begeistert aufsammelten. Das sicherten den Brautpaaren immer ein gutes Publikum. In der Rollgasse gab es nur eine Schreinerei, ansonsten nur Wohnhäuser. Unterhalb des Brunnens vor unserem Haus änderte sich der Name der Straße von Brunnengasse zur Mümlingtalstraße. Da gab es dann weitere Läden wie den Schnapskarl, einen Laden, in dem man Essig und Spirituosen kaufen konnte, den Hupp, einen Schuhladen, den Hoff, eine Metzgerei inklusive Restaurant und Hotel, den Möbelschwöbel, den Dungschwöbel, den Möbelvolk, die Große Post und den Neubäcker, der das weltbeste Kastenweißbrot und die allerbesten Hefestückchen backte. Außerdem gab es dort diese wunderbaren Beutel mit Ahoi-Brause, die noch wunderbareren Brausestäbchen und die unglaublich guten Cremehütchen, kleine mit Schokolade überzogene Zuckercremetröpfchen. Das Glück jedes Kindes, auf jeden Fall mein Glück.
Die Cremehütchen klingen nach einer Kindheitserinnerung, die man heute nicht mehr nachmachen kann. Gibt es etwas Vergleichbares, das du deinen Kindern oder Enkeln zeigen würdest?
Oh, Willi, hast du vergessen, dass ich mit einem Mann verheiratet bin? Dementsprechend habe ich weder Kinder noch Enkel. Okay, es gibt inzwischen auch andere Modelle, an solche zu kommen, aber das ist eine andere Frage. Aber zurück zu den Cremehütchen. Ich glaube, dass es derlei Süßigkeiten auch heute noch gibt. Auf Rummelplätzen und Jahrmärkten habe ich sie schon entdeckt und mir auch mal gegönnt. Immer mit der Erinnerung an den Neubäcker aus meiner Kindzeit. Aber damals schmeckten sie viel besser.
Das Textilhaus Seib. Eine eigene Welt auf der anderen Straßenseite.
Aber weiter geht's mit der Beschreibung vom Ort. Also die Brunnengasse aufwärts gab es unter anderem den Katzenbeißer, einen Metallwaren- und Geschirrladen, den Lammwirt, einen Metzger und unter anderem das Textilhaus Seib, welches in meiner Kindheit als absolut beeindruckend empfand. Es war ein mir riesig hoch erscheinender Raum mit dunklen, raumfüllenden Holzschränken voller Türen, Schubladen und Regalfächern, wo Stoffballen, Garne, Nadeln und alles an Kurzwaren lagerte. Vor den Schränken waren zwei Theken. Auf der einen wurden die Stoffballen ausgelegt, mit einem Holzstab abgemessen und dann zugeschnitten. Auf der anderen Theke thronte die messingfarbene Registrierkasse mit dem großen Hebel an der Seite. Vor den Schränken gingen rechts und links eine Treppe hinauf zur Empore, wo es mit der Warenpräsentation weiterging. Dort lagerte die Lingerie, Strümpfe, Hemden und Krawatten. Ich fand es sehr beeindruckend. Es herrschte immer eine eigenartige Ruhe im Laden. Und Frau Seib begrüßte einen mit ihrer sehr hohen Fistelstimme und einem nicht ortsüblichen Dialekt, der sehr viele Üs und Ös beinhaltet, den ich aber heute nicht 100% zuordnen kann.
Frau Seibs Dialekt klingt geheimnisvoll. Hast du je herausgefunden, woher sie kam? Oder ist das bis heute ein Rätsel?
Ich vermute, dass Frau Seibs Dialekt einen schlesischen Ursprung hatte. Es gab viele schlesische Auswanderer in Bärfelden, unter anderem auch unsere Frau Mielke. Nur hatte Frau Mielke nicht so eine hohe Fistelstimme. Die war eher etwas derb.
Der Metzkeil, die Eisdiele und Schaufensterbummel in Bärfelden.
Weiter geht's mit der Beschreibung. Dann gab es den Bundschuh, ein Düngemittelgeschäft. Die Volksbank, die Stadtapotheke, der Dröster, ein Feinkostladen, der Lebensretter, ein Reformhaus, ein Fischgeschäft, Frau Wohner, die Hutmacherin, zwei weitere Geschäfte, deren Inhalt ich nicht mehr erinnere, wahrscheinlich war ich nie drin, und dann oben am Ende, oder eigentlich war es der Anfang der Brunnengasse, war eine große Kreuzung, der Metzkeil. Der Metzkeil welcher das Kommunikationszentrum von Bärfelden war. Dort fanden sich immer Leute ein, die sich gruppierten und stundenlang über alles Mögliche und Unmögliche diskutierten und dabei alles, was so um den Metzkeil herum passierte, im Auge behielten. Dort war das Café und Restaurant Schwanen von Herrn Sattler, der Mehlhainer, ein weiterer Textilladen, in dem man auch all die wunderbaren Spielsachen kaufen konnte, die dort so begehrlich dekoriert waren, wie Modellbaukästen, Brettspiele, Lego und all die schönen Sachen. Der Mehlhainer war der modernere Textilladen, der mit der Konfektionsware. Und dann gab es noch, ganz wichtig, die Eisdiele. Da durfte ich mir immer ein Bällchen Eis für 10 Pfennig holen und bekam noch so einen kleinen Eiszipfel auf das Bällchen drauf. Die Hirschhorner Straße aufwärts gab es noch den Bäcker Kumpf, später der erste Laden mit Selbstbedienung, den Bäcker Riesinger, den Blumenkaiser und einen Zeitschriftenladen. Und an der Ecke Brunnengasse-Eberbacher Weg war zum einen der Felsenkeller, das zum ortsansässigen Brauerei gehörende Restaurant, der Lienert, ein weiterer Zeitschriften- und Papierbedarfladen, die Volksbank und weiter unten Richtung Greberger Weg noch die Wollstube. Das waren erstmal so die wichtigsten Läden um mein Elternhaus herum. Es gab noch viele Geschäfte mehr und öfter machte ich abends mit Mama einen Schaufensterbummel durch den Ort. Es war eine florierende Kleinstadt und immer viel los, wenn die Postbusse aus dem Nachbarorten kamen. Heute liegt Bärfelden, so wie viele andere Kleinstädte, in strukturschwachen, wenig touristischen Gegenden unseres doch so wunderschönen Landes, leider im Sterben, und von der Pracht und Vielfalt in meiner Kindheit ist fast nichts mehr zu sehen. Das machte mich in den letzten Jahren immer sehr traurig, wenn ich durch die etwas verfallenen und morbid wirkenden Straßen der kleinen Stadt ging.
Und kommt noch mehr?
Nein, das war es erstmal für heute mit der Ortsbeschreibung. Und entschuldigt bitte mein Verhaspeln hin und wieder, aber ich hatte keine Lust, alles 10-mal aufzusprechen. Und jetzt hat sicher Willi noch ein paar Fragen an mich.
Wenn du heute durch Bärfelden gehst, was fehlt dir am meisten von dieser lebendigen Zeit?
Ja, vor allem vermisse ich die bunten und abwechslungsreichen Schaufenster. Man konnte vor jedem Haus stehen bleiben und die unterschiedlichsten Auslagen bewundern. Insbesondere in der Vorweihnachtszeit war es für mich als Kind herrlich, all die Lichter und wunderbaren und zum Teil aber auch wundersamen Produkte zu sehen und zu bewundern. Heute ist wirklich nichts mehr zu sehen. Schade.
Gibt es einen Laden oder ein Detail aus deiner Kindheit, das du gerne wiederbeleben würdest?
Das ist eine schwierige Frage. Spontan fällt mir der Zeitschriften-, Tabak- und Grimmskramsladen Lienert ein. Dort bekam ich oft von Tante Sophie die begehrten Bastelutensilien oder Spielzeuge gekauft, die ich so liebte. So zum Beispiel diese großen Ausschneidebögen aus Pappen, aus denen man Burgen basteln konnte, oder die nötigen Zutaten, um Drachen zu bauen, die wir dann auf der Heumatte, so hieß eine Anhöhe am Ortsrand, steigen ließen. Ja, den würde ich gern wieder beleben. Mit all den Regalen und Schubladen, die voller wunderbarer Dinge waren. Aktuell gibt es einen sehr ähnlichen Laden bei mir um die Ecke vom Geschäft. Fast wie der Lienert.
Wie erklärst du dir, dass solche Orte wie Bärfelden heute im Sterben liegen? Ist das einfach der Lauf der Zeit oder etwas, das man hätte verhindern können?
Nee, ich glaube nicht, dass ich das hätte verhindern lassen. Viele sehen sich nach solchen Orten und dann fahren doch alle in die sterilen Einkaufszentren oder bestellen alles im Internet. Das Erlebnis, wie ich es damals als Kind hatte, wird sehr selten. Die Auswahl war viel geringer, aber auch die Ansprüche. Und man war mit dem Wenigen, das es gab, viel zufriedener. Dieses heutige Überangebot führt dazu, dass man nichts mehr wertschätzt und man nicht die Spannung hat, was sich Neues in der Schublade beim Lienert finden lässt.
Aber jetzt ist es für heute mal gut.
Ja, genau, jetzt ist es gut. Hoffentlich hat es euch ein wenig gefallen, meinen Erinnerungen zu folgen. Und wie gesagt, ich entschuldige mich für das Rumgestammel zeitweise, aber freue mich, wenn ihr mir kommende Woche wieder euer Ohr leiht. Macht's gut, ihr Lieben.
Das war Bevor ich es vergesse. Ein Streifzug durch das Leben von Walter. Im kurzen Dialog mit Willi, Walters KI. Erinnernder? Produktion. Schnitt. Und überhaupt sonst alles. Walter Hofmann.